Weißt du, wo ich jetzt gerne wäre?
Ja, ich glaube, ich weiß, wo du gerne wärst. Mhm. Mit Palmen.
Richtig.
Und einer Brise in deiner Nase. Cannes.
Richtig.
Und weißt du, wo wir nicht sind? Wir sind nämlich in Köln.
Ja, und das ist ja auch bekanntlich das Cannes von Deutschland.
Du hast so recht. Ja, weniger mehr, weniger gut gekleidete Menschen. Mhm. Also ich meine, außer uns natürlich. Ja, wir sehen auch aus, als wären wir auf dem Red Carpet in Cannes. Aber zwei Kollegen von uns sind gerade in Cannes auf dem Filmfestival. Und ja, denen geht es bestimmt besser als uns.
Ja, ich habe gesehen, die haben gestern Guillermo del Toro getroffen. So ja. Nonchalant, wie man so sagt.
Ist ja nur der Regisseur von meinem Lieblingsfilm, Pans Labyrinth. Genau, den die auch da geguckt haben. Und ja, ich war gar nicht neidisch, nee.
Ja.
Ich habe Alpa dann so eine Hate-Nachricht geschrieben auf Instagram. Ja. Ich hoffe, die geht's schlecht.
You're nein. Living my dream. How does that ja. feel? Boah.
Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, die haben da eine gute Zeit. Und ich hoffe, wir kommen auch irgendwann mal nach Cannes.
Das stimmt. Also Alper und Jonas sind in Cannes. Und eigentlich hätten wir diesen Podcast heute auch zu dritt aufnehmen sollen, denn Marius ist auch noch übrig geblieben. Es sind nur noch wir drei hier. Aber die beiden haben einfach die guten Mikrofone mitgenommen und ein Mikrofon ist jetzt kaputt gegangen. Deswegen musste Marius jetzt aussetzen. Aber er ist im Herzen, ist er hier die ganze Zeit dabei.
Ist er bei uns und das ist auch gar nicht so schlimm, weil genau, wir können ja immer mal wieder einfach ein Sprachrohr sein für seine Meinung.
Richtig.
Wir können so
die beste Sprachrohr für Marius.
Ja, so irgendwann, weißt du, possesst Marius dich so und du bist so
Jurassic Park, Jurassic Park, 5 Sterne.
Und so eine Mütze aufziehen und dann, ja, unverwechselbar. Aber das ist besonders schade, weil wir haben nämlich heute was Großes vor und zwar, der Titel spoilert es euch wahrscheinlich schon, wir wollen das große Regie-Ranking wagen. Wir haben mal gedacht, weißt du, was wir noch nie auf diesem Kanal gemacht haben? Und zwar einfach mal alle Regisseure, Regisseurinnen, die nicht alle, die wir kennen, aber alle, die vielleicht gerade so relevant sind, und packen die mal in eine Tierliste und klären ein für alle Mal, wer der beste Regisseur oder die beste Regisseurin ist für uns.
Und das ist natürlich auch wirklich so, das Nonplusultra, also unsere Meinung zählt, ne?
Genau, ja, wehe, jemand hat eine andere Meinung als wir. Nein, Spaß, also so, ne, hier nochmal kurzer Disclaimer, das ist ja nur unsere Meinung. Deswegen, falls ihr eine andere Meinung habt, ist das vollkommen okay. Deswegen seid auch nicht böse, wenn wir irgendwie mal, ja, einen Hot-Take raushauen oder einfach unsere Meinung teilen, genau.
Ich habe ein Gefühl, es wird heute heiß. Ich habe ein Gefühl, es wird heute so viele heiße Takes geben.
Sitzt du auf heißen Kohlen? Ja, ich bin richtig gespannt. Und hier auch nochmal ein zweiter Disclaimer. Oh mein Gott. Ich habe richtig Angst vor Shitstorm. Nein, aber so ein zweiter Disclaimer ist, offensichtlich sind das nicht alle Regienamen da draußen, weil dann säßen wir hier bis Ultimo. Ich habe 16 Namen rausgesucht, die irgendwie spannend wären. Das kann man alles noch erweitern. Mhm. Und ich sehe das jetzt hier als Beginn von einer langen Reihe, wo man diese Tierliste nochmal auspacken kann und wo dann auch Jonas, Marius und Alpa ihre Meinung auch noch dazu sagen können.
Finde ich sehr gut. Und am Ende werden wir auch natürlich des Rankings noch sagen, Spaß, war alles nicht ernst gemeint, damit wir wirklich keinen Shitstorm bekommen.
Genau, auf jeden Fall.
Es wäre nicht der Erste.
Aber
nicht der Zweite.
Unser Letzter.
Unser Letzter.
Genau, nein. Oh. Nee, aber, sorry. Okay, wir dürfen nicht zu silly sein. Wir müssen,
nein, das ist nämlich auch ein ernstes Thema.
Ernster Job. Und wir wollen ja auch, also ein, zwei Namen sind dabei, wo ich weiß, dass du die zum Beispiel auch unironisch feierst.
Wen denn so?
Wie zum Beispiel M. Night Shyamalan.
Oh, ja, mein Gott, geil. Müssen wir eigentlich.
Kleiner Teaser. Naja, oh, wir reden aber nicht nur darüber, sondern auch über die Starts der Woche. Es gibt einen süßen Schaffilm, den hat Lenny gesehen. Etwas Politisches. Habe ich auch noch mit im Gepäck.
Ist der Schafsfilm politisch?
Das sag du es mir, ich weiß es nicht. Aber das ist eher der zweite Filmstart. Und dann auch noch eine Serie für Frank Obst, den Streitschlichter von RTL. Für alle Leute, die ihn kennen. Kleine Korrektur, er heißt Franz Obst. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ja, starten wir rein.
Abfahrt.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Jetzt kommt noch ein Disclaimer. Also wir müssen nämlich auch nochmal sagen, natürlich ist jede Person, die einen Film realisiert, ist eigentlich S-Tier, weil das ist eine krasse Leistung. Ja. Kann manchmal natürlich auch in die Hose gehen, aber trotzdem ist es so, dass man sich da hinstellt, einen Film macht. Das ist schon crazy. Wir machen das nicht. Und deswegen sind wir Z-Tier.
Ja, wir sind sowas von Z-Tier. Deswegen voller Respekt von uns an alle, die wir hier jetzt besprechen. Und genau, nochmal kurz zur Erklärung, ich habe mich auf 16 Namen beschränkt, genau, da fehlen ein paar. Mein Boy Robert Eggers ist zum Beispiel auch nicht dabei und das tragen wir dann in einem Follow-up-Podcast nach. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen versucht, in meiner Auswahl auf aktuelle Filmschaffende zu beschränken oder All-Time-Regie-Schwergewichte. Und ich habe auch ein, zwei kontroverse Picks im Gepäck. Mal schauen, ob das klappt, dass das kontrovers wird.
Das ist hier der Herr M. Night, der kontrovers sein wird.
Vielleicht. We will see. Gut, starten wir rein. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal ganz oben die Kategorie S, also Regie-Genie.
Das ist so ein geiler Name.
Ja, heißt du dein Erstgeborenes. Dann haben wir A, die mag ich gerne. Dann B.
Dich mag ich gerne.
Oh, stop. Ihr kennt mich da oben. Mein Mannequin kannst du runterziehen. Dann haben wir noch B, kann man machen, muss man aber nicht. Ich als alter People-Pleaser werde da alle Leute hinpacken. Und C, eher nix für mich. Und natürlich auch D, kann man mich mitjagen.
Finde ich, das ist schon natürlich hart, ne?
Das ist schon hart. Es ist aber auch, wie gesagt, sehr persönlich formuliert.
Das stimmt.
Ich, ja, vielleicht hauen wir da auch ein, zwei so universellere Sachen raus. Aber geht natürlich nichts gegen die Filmografie der oder die jeweiligen.
Das stimmt. Aber ich finde so D, wenn ich so generell jetzt mal, ich bin ja mal gespannt, was alles so, ich sehe hier ein paar Leute, aber das sind auch ein paar versteckt hinter anderen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was es da so gibt. Aber mir fällt jetzt im Kopf auch nicht so direkt eine Person ein, die ich so auf D packe, also Uwe Boll, ne? Aber
stimmt, ja. So aber der hat uns hier nämlich anwaltstechnisch schon vorgewarnt, dass wir ihn hier nicht erwähnen dürfen. Deswegen.
Nein, das hat er nicht gemacht.
Nein, hat er nicht gemacht. Das ist so hilarious, wenn Franz Obst einfach nochmal entstaubt wird von Uwe Boll. Wann passiert das, Leute? Ich finde es aber auch übelst cursed, wie hier so Clint Eastwood so hervorloopt, ganz unten.
So, hallo.
Das ist vielleicht jemand, den ich auf D packen würde, aber wer weiß.
Wir finden das jetzt heraus.
Wir finden das nämlich jetzt heraus und lass uns doch über den ersten Regisseur sprechen, und zwar Jordan Peele. Jordan Peele ist unser erster Regisseur. By the way, es gibt hier auch noch Marius hier oben, wie ihr seht. Der ist kein Regisseur, sondern er wäre hier Podcast dabei gewesen. Das heißt, ich habe hier in mühsamer Vorarbeit alle Figuren bunt umrandet nach unseren Personen oben. Das heißt, wir haben jeweils einen einzelnen Pick und ignoriert dann einfach die pinken. Die waren für Marius.
Ja.
Ja, also hier ist mal Jordan Peele. Ich kann ja mal anfangen. Ich bin blau. Und
du bist immer blau.
Komme ich auch immer zur Arbeit mit, ja. Genau, blau. Nee, ich finde Jordan Peele ganz toll. Ich mag seine Filme. Ich habe bisher auch noch nie einen Jordan Peele-Film gesehen, der mich enttäuscht hat. Also am schwächsten finde ich persönlich Us.
Same,
okay. Aber ich würde jetzt mal gerade raus sagen, für mich ist das ein A-Regisseur, die mag ich gerne. Ja. Für mich hat er noch nicht den Genius-Status erreicht, aber es liegt auch einfach nur daran, dass er noch nicht so viele Filme inszeniert hat.
Das stimmt, ich glaube, also prinzipiell würde ich, sag mir mein Bauchgefühl, bei ihm schon fast so wirklich so in Richtung Regie-Genie, weil ich seine Filme wirklich ganz, ganz doll liebe, vor allem Nope fand ich so ultra stark, weil er wirklich so ein perfekter Genre-Mix war. Wir hatten Western, wir hatten Comedy, wir hatten Horror und wir hatten Action auch noch drin, so ein paar Anime-Vibes auch noch drin. Also ich finde, das ist so absolut perfekt. Und der wächst auch so jedes Mal bei mir. Ich habe den auch wirklich nur ein einziges Mal geguckt. Ich habe den damals 8 Punkte gegeben. Aber irgendwie denke ich so häufig an diesen Film. Und in meinem Kopf ist es so eine 10 von 10. Es ist so herangewachsen.
Und über die Zeit zu so einem All-Time-Favorite von dir geworden.
Also deswegen, ich finde ihn auch halt wirklich, er hat so ein Comedy-Genie hier mit Keen Peele. Damals so wirklich, es ist ja so hilarious einfach, was der alles gemacht hat. Trotzdem, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den du gesagt hast, so dass er auch noch nicht so viel gemacht hat. Und deswegen würde ich ihn auch bei A, glaube ich, zetteln.
Okay, alles klar. Aber vielleicht Potenzial, dass er dann noch hochrutscht.
Ja.
Okay. Gut, dann ziehe ich den hier mal rüber.
Rein da.
Rein damit.
Jordan.
Guck mal, dann haben wir schon gar keine Probleme bei dem ersten Regisseur gehabt.
Nee.
Gehen wir weiter direkt. Okay. Ach, und zwar,
das ist spannend.
Ja, wer wird's? Der zweite Name, der ist auch schon ziemlich groß. Und zwar geht es um Denis Villeneuve. Denis Villeneuve ist ja ein Regisseur, der, würde ich auch sagen, sehr viele krasse Filme inszeniert hat. Arrival ist, finde ich, einer der besten Sci-Fi-Filme, die jemals gemacht wurden. Und ich finde auch jetzt nochmal im Vergleich mit so anderen Produktionen, die zum Beispiel auch mit so Alien Aliens zu tun haben oder auch so Spracherwerb, wie jetzt letztens erst der Astronaut, finde ich, dass der Film so ein Vorreiter war, auch für vieles und auch ganz viel abstrakt lässt und sich so, ja auch so wissenschaftlich so einem Thema annähert. Aber natürlich auch mit der Dune-Trilogie, wir werden sehen, wie das wird jetzt dieses Jahr, könnte sich Denis Villeneuve in den Regie-Genie-Status noch mal mehr spielen, weil für mich ist er das schon.
Oh mein Gott, was für ein Plot-Twist.
Danke, ja. Ja, okay. Das ist der Fall für mich. Regie-Genie, ja. Der Denis.
Jetzt kommt vielleicht der erste Hot-Take von
mir. Okay.
Also das Ding ist ja wirklich, ich erkenne Denis Villeneuves Talent zu 100%, aber ich habe so eine, ich bin kein größer Dune-Fan. Es ist wirklich so, für mich waren das jetzt echt harte Jahre, wo Dune 1 und 2 rausgekommen sind, die ich wirklich so auf einer objektiven Ebene sehe. Das sind fantastische Filme. Aber es ist wirklich, persönlich machen die nichts mit
mir. Du magst mehr so Eiswüste.
Genau.
Okay.
Das
Sandproblem.
Ihr Sandproblem wirklich, 100%. Ich bin da wirklich wie Anakin. Wirklich ein bisschen, ich bin das Gegenteil von Jonas.
Auch. Stimmt, und du magst ja auch, du hast ja den Sommer.
Ja.
Dir ist ja vieles dann auch zu warm.
Genau.
Wenn du rausgehst.
So, ich leide wirklich mit den Figuren. Deswegen macht mir das keinen Spaß. Nein, aber die irgendwie, ich wünschte, ich wäre auch so voll Feuer und Flamme dafür. Aber es lässt mich wirklich komplett kalt. Und ich fühle da leider echt nicht viel. Und es tut mir auch so richtig weh. Und ich will aber die ganze Zeit, boah, Denis Villeneuve, jetzt mach bitte einen anderen Film. Und es hieß ja auch eigentlich, dass er nur Dune 1 und 2 machen soll. Und dann kam diese News, er macht Dune 3 und ich so, fick dich, Mann.
Aber danach jetzt, also das ist ja dann vielleicht so Free Fall für ihn, dann nochmal sich was anderem zu widmen.
Ja, jetzt macht er James Bond.
Ja, aber hey, mit vielleicht Jacob Elordi, wer weiß. Aber das ist dann wahrscheinlich auch nichts für dich, ne? Weil das dann doch wieder so ein Genrefilm oder so ein sehr statisches Genre ist, also James Bond-Filme.
Das stimmt und wahrscheinlich so Amazon ist dann, haut ihnen so die Fesseln an, dass er dann nicht so krass viel Freiheit hat. Aber ich bin trotzdem auch da sehr gespannt, wie, ich glaube, das könnte der beste Bond ever werden, wenn der da eine Hand anlegt.
Ja, allein von der Bildsprache her. Okay, aber was ist denn dein Lieblings-Denis Villeneuve-Film? Also du bist nicht Fan von den Dune-Filmen, nee, aber...
Ich bin auch kein, es ist auch ein Hot-Take, aber ich bin auch nicht der größte Sicario-Fan.
Also ich finde,
Sicario hat mich auch... Es tut mir leid. Also da auch wieder, ich bin bei ihm so krass auf einer objektiven Ebene zu 100% dabei und ich sehe so, sieht geil aus, aber es hat mich wirklich leider nicht berührt. Ich finde wirklich, für mich ist so Prisoners von ihm immer noch so, so ein bisschen overlooked, aber ich finde, es ist so ein perfekter Thriller,
der
so
von
vorne bis hinten so perfekt durchgetaktet ist. Deswegen.
Okay, krass, weil ich finde, Sicario ist für mich auch so ein sehr seltener Film, der es geschafft hat, obwohl ich auch jetzt nicht im Action-Genre total drin bin und das immer viel passieren muss, dass ich da investiert bin, hat das für mich Sicario immer geschafft und das war für mich so ein Alleinstellungsmerkmal von Denis Villeneuve, dass er jedes Genre so bespielen kann und dem auch seine eigene Note aufdrückt und das gut funktioniert meistens, sehr gut.
Ey, das ist ja auch, wo alle so sagen, so ganz viele Leute, die Regie machen, haben auch schlechte Filme und so. Aber bei Denis Villeneuve kann man ja wirklich sagen, der hat ja objektiv gesehen wirklich keinen einzigen schlechten Film.
Würde ich auch nicht sagen.
Und deswegen würde ich bei ihm, also so aus einer persönlichen Ebene wäre ich schon fast so echt bei, kann man machen, muss man aber nicht.
Okay,
weil,
ey, das ist,
weil es ist so,
liegt dir.
Ja, es ist dann wirklich dir. Die persönliche Ebene. Auf einer, auf einer objektiven Ebene würde ich wahrscheinlich auch mitgehen und sagen, ey, das ist ein S-Tier. Aber für mich, ich gehe jetzt auf die persönliche Ebene auch und würde sagen, wobei, die mag ich auch. Nee, es ist ein B. I'm so sorry.
Es ist ein B, alles
tut
klar.
So, ey, es tut mir so leid.
Ich werde hier nicht judgen, das ist eine Judge-Free-Zone. Oh. es soll ja auch ein bisschen kontrovers sein. Das
stimmt.
Ist crazy, finde ich, auf jeden Fall den Villeneuve auf B zu packen. Ich bin mal gespannt, wer bei dir dann drüber kommt.
Das stimmt. Ich muss aber auch noch hier gestehen, ich habe noch nicht seine ersten beiden Filme gesehen, Polytechnik und ich vergesse jetzt mal den anderen
Film. Genau, der 32. August auf Erden heißt das.
Okay, ja, zum Beispiel, die habe ich noch nicht gesehen. Und das
ich auch nicht, muss ich sagen. Hast du Incendies gesehen?
Den nehme ich zum Beispiel auch nicht. Und, da weiß ich so, ich glaube auch, der wird mir zu 100% gefallen. Und ich glaube, dann wäre das jetzt auch anders. Also, weil bei ihm fehlen mir noch so ein paar Sachen. Aber ich glaube, es ist wirklich so dieses Dune-Trauma, das ich habe.
Okay, gut. Aber ich akzeptiere es. Mal schauen, ob das auch alle anderen akzeptieren.
Oh,
nein, toll. Nein, wirklich voll okay. Unser dritter Name ist Greta Gerwig.
Da wird unser einer Shitstorm noch
ausgetragen. Ja, tatsächlich. Nee, aber so Greta Gerwig ist ja eine Regisseurin, die wir beide sehr gerne mögen, das weiß ich. Mhm. Aber
Hab ich das jemals gesagt?
Ja, ab und an rede ich mal mit dir, Lenny, wenn du im Büro bist. Aber sie hat ja auch noch nicht so viel gemacht. Ich habe auch alle Filme von ihr gesehen, alle drei. Ich finde, dass sie schon in diesen drei Filmen aber bewiesen hat, dass sie eine sehr talentierte Regisseurin ist und dass sie auch natürlich mit Barbie einen heftigen Kassenschlager hingelegt hat, aber nicht nur das, sondern sie hat ja wirklich mit so Filmgeschichte gespickt, geschafft, eine moderne Fabel zu erzählen über Feminismus. Und ich finde, damit hat sie mich sehr beeindruckt und ich finde auch, dass so Little Women ist ja auch ein glänzt sehr, weil es eine Buchadaption ist und es geschafft hat, so einen Roman, der schon viele Jahre auf dem Buckel hat, so eine Modernität zu verleihen. Und ich finde, das ist auch nicht ohne. Trotzdem würde ich da aber auch ein bisschen dieses Jordan Peele-Argument nehmen bei mir. Ich mag sie sehr gerne und ich schaue mir ihre Filme sehr gerne an. Ich bin richtig gespannt auf Narnia, was das wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass das so der erste Film wird vielleicht von ihr, der mich nicht ganz bekommt, einfach weil ich so skurrile Dinge höre, wie sie hat, glaube ich, gesagt, der Film würde Rock'n'Roll und ich war so Rock'n'Roll und Narnia, aber vielleicht kocht sie.
Maybe.
Für mich ist die Gute aber auf A.
Für dich ist sie auf A. Wir müssen jetzt dieses Jordan Peele-Argument, was wir eben gemacht haben, natürlich auch berücksichtigen, aber im Gegensatz zu Jordan Peele sehe ich bei ihr eine nahezu perfekte Filmografie bisher. Also ich finde wirklich so, für mich sind alle ihre Filme, ich habe nichts dran auszusetzen. So, aber das weiß man aus gewissen Videos. und deswegen, also ich liebe Little Women, das ist so ein perfekter Indie-Film. Ich liebe, Lady Bird.
Ja,
ich liebe Lady Bird ist ein perfekter Indie-Film. Aber ich liebe auch Little Women, das ist so eine perfekte Buchadaption. Und sie hat auch wirklich einen tollen Twist so mit reingebracht, das so ein bisschen anders zu strukturieren. Und vor allem, was sie aus ihrem Cast rausholt, finde ich mal richtig toll. Also so, es gibt ja diesen berühmten Ladybird-Clip.
Der ist so toll.
Ja, er ist so fantastisch. Ja. Deswegen wäre ich rein theoretisch auch bei ihr tendenziell eher mehr Richtung S, weil ich so sehe, bei ihr noch keine Flaws, aber ich habe auch Angst vor Narnia, muss ich sagen. Aber ja, ich bin dann auch, natürlich, wenn wir das bei John P. gesagt haben, müssen wir jetzt auch bei Greta damit hingehen und ich würde auch das bei A einreihen.
Sicher, ich meine, du kannst auch auf S gehen.
Nee. Okay. Ich fühle mich wohl hier mit A.
Na gut, dann packe ich sie auch für dich.
Sternchen, so ein Krönchen.
Da gehe ich total mit. Sie verdient eine kleine Krone. Der vierte Name, schade, dass Marius jetzt nicht dabei ist, heißt David Lynch. David Lynch, RIP. dieser Mann hat extrem viel geleistet für die Filmbranche. Und er hat ja unfassbar viele Filme, aber ich finde, was ihn auf jeden Fall ausmacht, ist, dass er eine sehr markante Handschrift hat und dass er ja so einen ganz eigenen Stil geprägt hat. Also wenn man heute so sagt, so Lynchian, das ist ja so ein Adjektiv wie so Kafkaesk oder so. Und ich finde, dass, ja, vielleicht ist es auch so der posthume Bonus, kann man das so sagen. Aber für mich persönlich würde ich sagen, dass alleine, weil er ja so diesen ganz eigenen Stil geprägt hat, den ja sehr, sehr wenige Leute auch das so von sich behaupten können, dass er diesen Kultstatus verdient hat. Und deswegen ist er für mich auch ein Regiegenie. Regiegenie.
Ihr seht, ihr müsst erst sterben, um auf S zu kommen.
Ja, vielleicht. Nee, aber so unabhängig aber auch davon. Also Mulholland Drive, finde ich, ist einer der besten Filme des 21. Jahrhunderts.
Mhm.
Und wenn nicht die Person, die den Film gemacht hat, sollte für mich S-Tier-Regie sein.
Rede. Ich habe nichts hinzuzufügen. David Lynch, S-Tier. Ich habe auch von ihm noch nicht alles gesehen. Twin Peaks fehlt mir einfach zum Beispiel noch. Aber Serien und ich sind halt das große Problem. Aber eigentlich ist es etwas, was ich jetzt so echt bald angehen möchte und gucken möchte. Aber ja, also ich finde, das ist ein absolutes Regiegenie und vor allem hat er halt wirklich so das gesamte Medium nochmal gefühlt, habe ich neu definiert und so viel Kreativität, wie er mit Filmen erzählt, also wie er da reinlegt, das ist so einmalig und deswegen ist es für mich S-Tier.
Ja, und ich finde auch, das ist so eine Person, das ist jetzt auch immer so ein Ride or Die, könnte man fast sagen, weil so er hat so eine sehr eigene Art von Filme zu machen und ich finde, das sind jetzt auch nicht immer die Filme, die man sich so an so einem Dienstagvormittag mit so hellem Licht im Büro anschauen kann und hat trotzdem Spaß, sondern man braucht da einen ruhigen Moment für und eine kontemplative Stimmung, so wie hier in diesem Podcast. Deswegen weiter geht's.
Ja.
Und zwar, ich habe ihn eben schon angeteased, dein Lieblingsregisseur, M. Night Shyamalan.
Ah, natürlich. Ist hier. All the way up there, ganz ehrlich.
Ja?
Nee. Ich würde Das Ding ist, ich habe von ihm halt auch einfach nichts Gutes gesehen. Ich hab immer noch nicht hier Sixth Sense gesehen, weil ich gespoilert wurde und ich bin halt jedes Mal irgendwie so, ja gut, dann lohnt es sich jetzt nicht, weil natürlich ist dieser Film auch mehr als ein Twist, das weiß ich. Und ich werde ihn auch irgendwann schauen, das ist ja, soll ja sein Bester sein, aber ich habe auch echt ansonsten nur Schmuh von ihm gesehen. Also,
ja, same. Ich finde auch bei ihm, das ist ja wirklich immer, ich höre immer Leute, die sagen, ja, also dieser ne, Sixth Sense, also offensichtlich Kultfilm, aber außerhalb davon, du, da habe ich noch nie jemanden sagen können, boah, diesen M. Night Shyamalan-Film, den musst du sehen. Und ich habe jetzt auch noch nicht alle Filme von ihm geguckt, so, ne, alle Angaben sind ungefähr, aber für den Regisseur, den ich ihn jetzt kennengelernt habe und für die Filmografie, die ich von ihm kenne, das ist für mich eher nix.
Das ist für mich auch eher nix.
Alles klar.
Also ich glaube, ich würde noch nicht bei D gehen, weil ich muss auch ehrlich sagen, so wenn ein neuer M. Night Shyamalan-Film rauskommt, schaue ich den auf, weil ich will jedes Mal immer noch wissen, so was ist jetzt der Twist. So, ja. Ich finde, das ist halt noch so diese eine Appeal, den er hat, wo man ist, okay, shoot me straight, hau raus, was ist der Twist? Und meistens wird man dann enttäuscht, aber trotzdem hat man immer noch so ein bisschen Bock drauf.
Ich weiß noch, wie wir beide in Knock at the Cabin saßen und wir dann in der ersten Hälfte so dachten, boah, actually eine coole Idee. Und dann ab der zweiten Hälfte war das einfach so Kot. Da war ich wirklich auch so, wie konnte er diese so sehr vielversprechende Ideen in den Sand setzen.
Ja.
Die Vier Reiter der Apokalypse, ganz ehrlich, seitdem ich 12 bin, habe ich so eine Romanidee, die mit den Vier Reitern der Apokalypse zu tun hat. Das war persönlich. Und vor allem, weißt du, was noch persönlicher war? The Last Airbender. Dieser Film, wirklich, der hat mir so schlechte Laune gemacht, jahrelang. Eigentlich sollte ich ihn auf D setzen.
Ganz ehrlich, mach's.
Ja, komm, ich setz ihn auf
D. Ich habe auch gerade vergessen, dass er Knock at the Cabin gemacht hat.
Ja.
Ich war gerade so, oh ja, stimmt, der war auch scheiße.
Eigentlich finde ich, noch schlimmer wäre ja vergessenswert, weißt du, Kategorie unter D.
Nee, aber das Ding ist, ich glaube, M. Night Shyamalan kann man nicht vergessen, weil es das ist halt, er gräbt sich irgendwie immer so an deine Oberfläche und ja, also, nee, er ist halt, ich habe ein Gefühl, er ist so ein Rage-Baiter-Filmemacher.
Ja.
Er ist so dieses so, hey, hier ist eine coole Idee und ich mach sie scheiße.
Ey, und ich finde auch, dass ich ihm dankbar bin, weil ohne ihn gäbe es nicht so viel Diskurs auch um seine Filme. Und ich meine, also um jetzt ihm auch noch ein bisschen Respekt zu zollen, er hat ja schon dieses Meme mit diesen Plot-Twists, das hat er ja auch hier und da gut durchgezogen. Wir haben ja auch schon letztens in einem Video über The Wizard geredet.
Das stimmt.
Da hatte ich eine gute Zeit mit.
Das stimmt, ja, ich würde auch immer noch mitgehen. Aber ich, ja, nee.
Ich finde, ich packe ihn mal bei zwischen C und D. Einfach nur wegen auch The Last Airbender. Hat er für mich nochmal ein bisschen was verloren.
Ja, ich glaube, ich pack mich trotzdem auch noch so bei C, weil ich so weiß, dass hier Sixth Sense sehr gut sein soll. Und deswegen, komm, bleibe ich da mal.
Ich fand den auch ganz gut, aber
okay.
Mehr nicht.
Okay.
Okay. Ja, kontroverse Meinung. Vielleicht wird es jetzt auch kontrovers bei unserem sechsten Namen, und zwar Sofia Coppola.
Mhm. Da weiß ich, glaube ich, wo du sie einordnen würdest.
Ja?
Erzähl mal.
Also ich bin schon ein großer Sofia Coppola-Fan und ich finde, ähnlich wie David Lynch hat sie so eine extreme Handschrift und das schätze ich immer sehr bei Regisseuren und Regisseurinnen. Ich finde auch, dass sie so von dieser Legacy, der von ihrem Vater, ich weiß nicht, ob den einige kennen, Francis Ford Coppola, genau, ja, der hat doch damals diesen einen nischigen Film gemacht, Der Pate.
Die Pate.
Der Pate. Genau, Der Pate 2.
Ah, okay.
Und,
muss ich mir mal anschauen.
Hat sie, also die hat auch eine Rolle gespielt, ja, in den Der Pate-Filmen. Hat damals für ihr Schauspieltalent nicht so gute Rezensionen bekommen, aber dann hat sie mit Lost in Translation einen Oscar gewonnen. Und ich finde, oder mehrere sogar, 2 Oscars hat sie gewonnen. Und ja, ich finde, dass Lost in Translation ein Meisterwerk ist, würde ich behaupten. Obwohl der Film auch ja, einige Kritik bekommen hat, auch ein paar Jahre später, wegen so ein, zwei auch teilweise rassistischen Elementen. Das würde ich jetzt gar nicht bestreiten, sondern eher sagen, dass ich finde, dass der Film anderweitig glänzt für mich. Und dass vor allem auch Virgin Suicides, ihr erster Film, für mich auch zu so einem sehr subversiven Film gehört, der auch so den Male Gaze zum Beispiel dekonstruiert. Und da hat sie sich bei mir einfach in mein Herz gespielt mit. Mhm. Und ich finde, dass selbst bei Priscilla, den ich bisher den schlechtesten Film von ihr fand, ich immer noch das Produktionsdesign und die Ästhetik mag und dass ich auch finde, dass sie immer was zu sagen hat. Und das ist für mich dann schon S-Tier-Potenzial.
Oh, ich checke.
Ich habe jetzt sehr viel geredet. Was sagst du zu Sophia
Kopp? Ich muss sagen, ich muss bei ihr auf jeden Fall auch noch weiter reingehen. Ich habe auch echt nicht, mir fehlen da echt noch ein paar Filme. Ich habe zum Beispiel diesen On the Rocks noch nicht gesehen, diesen Apple TV-Film. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Lost in Translation auch damals nur so zur Hälfte geguckt. Ich muss den auch noch weiter gucken. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn nur zur Hälfte geguckt habe. Ich sehe auf jeden Fall ihre Handschrift und liebe das ganz doll. Bei Marie Antoinette ist es so Peak. Ich habe ungefähr so ganz, ganz viele Filme wollen ja auch so diese Marie Antoinette-Ästhetik nochmal irgendwie so ein bisschen aufgreifen. Und ich finde, es ist so auch so jetzt gerade mit so der Rückkehr vom Y2K-Style geht das auch so ein bisschen dahin. Also ich wäre bei ihr auf jeden Fall bei einem A-Tier.
Okay, das akzeptiere ich.
Das akzeptierst du?
Das akzeptiere ich.
Sehr gut.
Let's go.
Weil das wäre das Schlimmste, wenn wir. Das ist mir egal, was die Leute sagen. Aber das ist
unser gegenseitiger Respekt.
Das stimmt. Das möchte ich nicht, dass der flöten geht.
Verstehe ich total. Der wird jetzt bestimmt flöten gehen bei Platz 7.
Mhm.
Alfred Hitchcock. Auch ein sehr kleiner Regisseur.
Wie groß? Von seiner Größe, oder?
Das weiß ich nicht. Ich stand noch nie neben ihm auf seinen ganzen. Gibt es eigentlich ein Farbbild von Alfred Hitchcock?
Ich glaube bestimmt.
Das ist so eine richtig dumme Frage.
Nein, aber ich
möchte bitte, dass sie rausgeschnitten wird, wenn es offensichtlich ist, dass es ein Farbbild gibt von Alfred Hitchcock. Aber also, ich habe keins gefunden, nee. Als ich ihn hier gegoogelt habe.
Nee, stimmt. Also, aber ich checke, das ist eine gute Frage. Ich sehe auch kein einziges. Ja, doch, es gibt Farbbilder.
Scheiße.
I'm sorry. Na gut.
Themawechsel. Lenny, was hältst du von Alfred Hitchcock?
Ja. Ich finde jetzt so in Farbe, denke ich nochmal mehr von ihm, muss ich sagen, wo ich ihn mir gerade mal so angucke.
Okay.
Der hat ja wirklich einen guten Tag gehabt. Ich glaube, der hat eine gute Skincare-Routine gehabt.
Alles klar. Hat der Leon X Skincare geguckt.
Aber er hatte auch eine gute Filmcare-Routine.
Du hast so recht.
Ja.
Rede.
Ich muss auch sagen, dieser Mann hat so unfassbar viele Filme gemacht. Es gibt wirklich so drei verschiedene Blu-ray-Collections mit seinen Frühwerken, mit seinen bekannten Werken, dann noch so sonst irgendwas. Also es ist wirklich eine Masse, auch in Kurzfilmen und allem Möglichen. Und ich muss sagen, da habe ich auch wirklich nur einen Bruchteil von gesehen. Aber trotzdem ist das für mich S-Tier. Also Alfred Hitchcock ist halt auch allen einfach ein Begriff. Er hat Filme geprägt, so wie kein zweiter. Und man muss auch wirklich sagen, so diese Duschszene aus Psycho, das wird auch immer noch rauf und runter nochmal referiert. Und auch wirklich Vertigo, alles Mögliche. So in jedem Film, in mindestens drei Filmen, die jedes Jahr rauskommen, wird Hitchcock irgendwie so ganz krass nochmal eine Hommage an ihn gemacht. Und ich finde, das ist wirklich so für mich S-Tier. Das ist so Kult. Und auch alleine so, es gibt hier so Trailer von Psycho, wo er selber dann eben auch nochmal in den Vordergrund tritt. Und er überlegt sich so wirklich für alles so nochmal einen coolen Kniff. Und es gefällt mir einfach ganz doll. Es riecht toll. S-Tier.
Ach, ich kann nichts hinzufügen. Für mich ist er auch S-Tier. Ich meine, der Mann ist Filmgeschichte.
Ja, so auch alleine so seine Aura. So,
ja,
wenn ihr ihn anguckt.
Übel ist am Aurafarm.
Übel.
In Farbe bestimmt noch mehr. Weiter geht's. Und zwar mit Bong Joon-ho.
Mhm.
Er hat auch noch nicht so viele Filme gemacht. Letztens hat er ja mit Mickey 17 auch einen Film gemacht, der bei uns im Team auch nicht so super ankam. Ich mochte den ja eigentlich, fand den ganz gut. Jetzt nicht perfekt, aber was ja für mich ein auch moderner Klassiker mittlerweile schon ist Parasite, mit dem er ja auch so viele Oscars abgeräumt hat, extrem verdient. Aber auch ein Film wie Snowpiercer oder Okja kann sich sehen lassen. Und ich glaube, dass er für viele in den nächsten paar Jahren auch noch so ein All-Time-Favorite sein könnte. Und auch einfach mal nicht westliche Repräsentation zu haben, finde ich auch sehr cool, dachte ich mir. Deswegen, was hältst du von Bong Joon-ho, Lenny?
Ich würde mich bei allem anschließen. Ich muss sagen, so seine Filme, wenn er die mit einem US-Cast macht, finde ich, sind die immer tendenziell etwas schlechter. Also ich finde, er ist gerade dann stark, wenn er wirklich koreanische Werke hinlegt. Also durch und durch vom Cast, vom Team und allem Möglichen. Und deswegen ist er für mich auch so eine stabile A, wirklich auch mit einem Sternchen. Ich wird als nächstes auch wieder so ein, ich glaube auch sogar einen Animationsfilm machen. Wo auch wieder mit einem US-Cast. Deswegen habe ich auch wieder ein bisschen Angst vor. Ich bin wieder so, ach komm, meine Güte, mach einfach nochmal wirklich einen koreanischen Film. Und dann wäre es wirklich bei mir am Start, weil ich fand Mickey 17 auch echt sehr, sehr enttäuschend. Und auch Snowpiercer bin ich so, ach, der ist ganz gut, hat eigentlich coole Elemente, aber definitiv nicht seine besten Werke. Deswegen bin ich da so bei einem stabilen A.
Dito, ich finde auch, also für mich levelt sich das ein bisschen aus mit Parasite. Also ich bin dann so, okay, 100%. Parasite ist für mich wirklich so wow und die anderen Filme von ihm sind gut. Mickey 17 war so okay und ich finde dadurch würde ich aber immer sagen, wenn ich höre, Bong Joon-ho ist irgendwo involviert, da würde ich immer ein Kinoticket kaufen. Same. Deswegen A.
Das auf jeden Fall.
Was ein bisschen krasser bei dir jetzt reinschlagen könnte, was scheppern könnte, ist Richard Linklater.
Oh.
Unser nächster Name. Erzähl doch mal.
Also, Linklater. Mein Herz schreit S-Tier, aber.
Oha.
Das kann ich ihm einfach nicht geben. Also, es ist halt so,
das hätte ich jetzt niemals erwartet. Doch. Ich habe Richard Linklater extra für dich hier in dieser Liste mit drin, weil ich dachte, das ist für dich safe ein Regie-Genie.
Ja, ist es rein theoretisch auch. Und er hat wirklich das Independent-Kino in den USA so nochmal geprägt, wirklich. So durch und durch hat vor allem auch so gezeigt, dass man auch abseits von Hollywood und New York Filme machen kann. Und das ist so sehr bemerkenswert, wirklich so für das Independent-Kino ist er wirklich so ein Vorzeigegenie. Trotzdem hat er auch wirklich echt ein paar Gurken rausgehauen. Das muss ich leider wirklich sagen. Also er hat keine flawless Filmografie. Und ja, also er hat so vor allem so ein paar Studioproduktionen, beziehungsweise er hat so zwei große Studioproduktionen gemacht. Der eine war School of Rock, der sehr gut war. Und dann hat er noch so ein Bad News Bears gemacht, heißt der. Das ist so ein Baseballfilm und der ist wirklich auch maximal okay. Also es ist so, okay. er hat wirklich so ein paar Sachen gemacht, die sind so, ne? Aber dafür hat er dann auch die Before-Trilogie gemacht. Mhm. Er wagt so richtig krasse Experimente mit dem Rotoskopie-Verfahren oder jetzt sowas wie Boyhood, das er einen Film über 12 Jahre lang gedreht hat. Und das macht er jetzt ja nochmal mit Merrily We Roll Along mit Paul Mescal.
Ja.
Und ich finde, das ist so sehr bemerkenswert. Und ich glaube, dafür alleine würde ich ihm S-Tier geben. Aber ich glaube, wenn ich so seine gesamte Filmografie mit einbeziehen muss, dann lande ich am Ende bei A. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, so sehr viele seiner Filme, was ja auch vollkommen okay ist irgendwie, aber es sind alle so sehr, sehr männlich. Also es ist so, es geht immer um Männer, aber das ist ja auch vollkommen okay. Er beschreibt, also all seine Filme sind irgendwie immer auch bezogen auf sein eigenes Leben und er berichtet immer über seine eigenen Erfahrungen. Aber das sind stellenweise so zum Beispiel bei Dazed and Confused ein Film, aus den 90ern über die 70er und das sind stellenweise halt auch einfach wirklich ein paar Sachen drin, wo man sich so denkt, okay, gut, es hätte jetzt nicht reingemusst, aber trotzdem ist es so ein richtiger, weibiger Film und das ist so das, was ich an ihm liebe. Er überträgt so ein krasses Gefühl, wie ich das bei keinem anderen spüre. Und eigentlich so denke ich gerade so, eigentlich ist es S-Tier, aber trotzdem hat er auch echt wirklich ein paar Gurken. Ich würde ihn dazwischen. Also okay, so in meinem Herzen S-Tier ist es so S. Aber wobei ist es ja auch scheiße, wenn wir das dazwischen machen.
Ne? Ja, aber ich habe ja auch schon M. Night Shyamalan dazwischen gepackt.
Okay, gut, ja, das ist bei mir.
Aber ich finde auch, deine Perspektive ist auf jeden Fall spannender als meine, weil ich habe leider noch nicht so viel von ihm gesehen, außerhalb von Scanner Darkly und den ersten Film der Before-Trilogie, den habe ich mir letztens reingefahren. Und ich fand es auch wirklich so atmosphärisch und ich finde auch, dass das seine große Stärke, dass er so sehr lebensnah erzählt und auch natürlich diese Indie-Ästhetik hat und einen so richtig reinwirft. Und das passt natürlich auch, dass er sich dann so ganzen Leben widmet, gefühlt. Aber ich habe irgendwie nicht so eine Verbindung mit seinen Filmen, wie du zumindest. Und dadurch, dass ich noch nicht so viel gesehen habe, wäre es nur fair, ihn für mich persönlich bei B einzuordnen.
Checky.
Aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich dann einfach mal Zeit finde, mich nochmal reinzufuchsen, er dann auch nochmal höher wandert.
100%. Also ich kann ja auch auf sehr gerne Warnungen geben vor einigen Filmen.
Okay, ja, gib mir mal ein paar Warnungen. Gehen wir weiter. Und zwar auf Platz 10, Emerald Fennell. Meine Regisseurin, die auch kontrovers ist, bei Wuthering Heights, das war nix. So. Hatte aber ja trotzdem uns viel Spaß gemacht. Ich finde, sie ist echt eine Rage-Baity-Regisseurin. Für mich hat sie eher das Potenzial, mehr Flops zu machen als moderne Meisterwerke. Und ich finde, dass sie vor allem so sehr reingeht in so eine so Spektakel und so Provokationskino, was für mich nicht heißt, dass die dann immer Tiefe haben müssen. Und ich finde das sehr schade, weil visuell und von der Inszenierung her kann sie wirklich was. Und deswegen würde ich sie für mich aber eher bei B einordnen, weil sie für mich in ihrer auch bisher kurzen Filmografie schon prozentual mehr ins Klo gegriffen hat als zu den Sternen.
100%. Da ist halt aber auch so Promising Young Woman so hoch an den Sternen, dass es dann natürlich auch wieder so ein bisschen sie so reinwirft, so in ein Feld, ah ja, die ist ja eigentlich voll interessant und kann es eigentlich. Aber wie schon gesagt, so Saltburn und jetzt auch Wuthering Heights sind halt wirklich so, ja, sehr weibige Filme wollen sie auch sein und halt echt so ein bisschen anecken. Und das funktioniert dann nicht so gut, aber ästhetisch sind diese Filme alle Male. Und für mich ist es dann auch so bei B. Also ich weiß, in ihr schlummert wirklich Großes. Und ich hoffe, dass sie einfach mal ein gutes Drehbuch bekommt, wo sie dann auch das dann einfach nur noch umsetzen muss. Und ich glaube, dann könnte es richtig was werden.
Ja, du hast so recht. Ich finde nämlich auch, wenn sie ein anderes Drehbuch hat und dann daraus einen Film realisiert, das ist das Beste, was ihr passieren kann.
Ja.
Wir werden sehen, ob sich das nochmal verändert. Platz 11 ist Steven Spielberg. Der süße OP.
Ach Mann, das ist so. Das ist halt eigentlich auch eine Person, die hätte S-Tier verdient, alleine schon wegen seines Namens. Aber bei ihm muss, wenn ich es bei Richard Linklater auch irgendwie gemacht habe, dann müsste ich es auch nochmal bei Steven Spielberg machen, weil in den letzten Jahren hat dieser Mann auch echt so häufig irgendwie ins Klo gegriffen. Und natürlich hat er wirklich, er hat der Weiße Hai gemacht, er hat Blockbuster-Kino geprägt, er hat E.T. gemacht, so einen meiner absoluten Lieblingsfilme, er hat Indiana Jones gemacht und es ist sehr viel unfassbar Gutes, aber auch wirklich so vor allem im 21. Jahrhundert echt so ein heftige Gurken dabei gewesen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist natürlich nicht ganz fair, weil wir so einen Regisseur, der sehr, sehr viel gemacht hat und der auch schon lange einfach in der Filmbranche unterwegs ist, da gibt es natürlich mehr Potenzial, dass er auch dann mal nicht ganz den Treffer landet bei uns. Und ich finde, bei Steven Spielberg geht es mir ähnlich wie dir. Also ich finde, der Mann ist nicht, also gar nicht wegzudenken einfach von so der Filmlandschaft und er ist so eine Ikone, dass er eigentlich S-Tier sein müsste, aber für mich hat es dann so in den letzten paar Jahren hat sich das so verwässert so ein bisschen und jetzt auch mit dem neuesten Film, der rauskommt, da habe ich mich so im Kino fast erschrocken, dass das von Steven Spielberg ist. Das ist ja dieser Sci-Fi-Film, unter anderem mit Josh O'Connor und den habe ich halt noch nicht gesehen, aber ich finde, der wirkt so krass nach Stangenware und da bin ich dann echt so ein bisschen, ja, so unsicher, wie das werden kann. Und dass man das über Steven Spielberg sagt, ist schon wild.
Same, ich würde das, glaube ich, jetzt so ein bisschen vergleichen, weil es gibt jetzt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, Alfred Hitchcock hat ja auch Filme gemacht, die nicht so gut waren. Also der hat ja nicht durch Bank weg, so seine komplette Filmografie ist erstklassig. Aber ich glaube, ich würde es damit vergleichen, dass Alfred Hitchcocks Erbe, so wie du über ihn redest, ist halt immer irgendwie so der ganz große, so ein absolutes Genie. Und bei Steven Spielberg, auch weil er jetzt gerade aktiv ja noch Filme macht, muss ich ehrlich sagen, so, ich freue mich auch nicht mehr, wenn so ein Steven Spielberg rauskommt. Aber wenn man dann wieder so bedenkt, ah ja, wirklich, im letzten Jahrhundert war das was ganz anderes. Da war das wirklich ein absoluter, bahnbrechender Typ.
Ja.
Und ich finde, er hat sich halt wirklich so ein bisschen so sein Erbe, so ein bisschen kaputt gemacht, auch wenn er so viel getan hat und er war auch so oft Executive Producer und hat bei Zurück in die Zukunft auch mitgewirkt und das möchte ich ihm auch anrechnen und auch, ich glaube, ich würde ihm auch ein A mit einem Krönchen.
Ja, verstehe ich voll. Ich weiß halt noch, dass ich auch bei The Fabelmans das so ein bisschen dachte, dass das auch so ein bisschen wie so, das ist jetzt auch ein gewagter Vergleich, aber wie so Megalopolis bei Francis Ford Coppola, so ein bisschen diese Filme, die sehr selbstbeweihräuchernd sind und die ich ihm dann auch gönne, weil er einfach so ein sympathischer Mann auch einfach ist. Wir haben den ja auch mal gesehen bei der Berlinale vor 2 Jahren. Ganz persönlich, ne? Wir vier.
Ja, so.
Drei.
Wow, ich stehe wieder für 2.
Nein, oh mein Gott, Lenny. Ich und mein alter Ego. Und ich finde, dass er da auch überzeugt auf so einer Sympathieebene für mich.
Er kriegt so süße Schale. So.
Ja, und ach, ich glaube ihm auch einfach richtig, dass ihm Filme am Herzen liegen und dass er auch junge Talente fördern will. Deswegen aber würde ich ihn für mich auch bei so zwischen S und A einordnen. Ja. Ich packe den hier auf die Linie.
Mach das. Da würde ich auch mitgehen.
Ah, du auch. Okay.
Ja,
dann packe ich da jetzt auch ein bisschen höher.
Komm mit. Dankeschön.
Kein Ding. Quentin Tarantino.
Ja.
Ja, ne? Das
können wir auch schnell machen. Ne?
Ist ein Regisseur. Ich will hier kurz nochmal sagen, dass mir jemand gegenüber sitzt, der mal eine Quentin Tarantino-Bettwäsche hatte.
Warum musst du das rausholen?
Sorry, Lenny, aber so, das würde ich halt immer verfolgen.
Oh Mann.
Und es ist auch was die Welt verdient zu wissen.
Ich weiß, ich hatte die auch mal in irgendeinem Podcast, habe ich die mal mitgebracht.
Ja,
die ist auch nicht schön, da ist dann einfach Quentin Tarantino einmal ganz fett drauf.
Ich finde, manchmal, wenn es mir schlecht geht, stelle ich mir so vor, wie du so mit deinem Kopf einfach auf so Quentin Tarantinos Gesicht liegst. Mit so 13.
Oh Mann.
So schön schlummerst und so bist.
Ja, oh Mann. Aber das Ding ist, oh Mann, er sieht auch gruselig aus. I'm so sorry, er guckt immer grimmig.
Ja, ich habe auch kein Bild gefunden, wo er lacht. Ich schwöre.
Ja, also okay, ja, wenn es jetzt schon mal hier im Raum steht, ich war ein riesiger Tarantino-Fan und es ist halt wirklich so ein ist natürlich so ein Gateway auch, um in Film reinzugehen. Natürlich guckst du dir dann die Quentin Tarantino-Filme an, weil die sind auch alle cool. Und dann habe ich aber auch einfach, je mehr ich dann geguckt habe, ist mir dann auch aufgefallen, ja, er rezitiert sich selbst gerne. Er rezitiert gerne andere Filme. Und er hat so diesen einen, für mich fast schon echt perfekten Film, Reservoir Dogs. Und alles andere fühlt sich so ein bisschen auch wie eine Kopie davon an. Also dieser natürlich reden Gangster über ganz alltägliche Sachen und diesen Talk, den er immer in seinen Filmen hat, wirkt irgendwie immer so, ah ja, das ist irgendwie alles wie so eine Kopie von Reservoir Dogs. Und ich finde Reservoir Dogs echt gut. Ich finde auch Inglourious Basterds so, das sind für mich so die beiden Filme von ihm, wo ich sagen würde, ey, das ist Peak.
Mhm.
Und bei allem anderen bin ich immer so mittlerweile, ja, ist nett. Mhm. So, aber richtig catchen tut mich das nicht mehr.
Mhm. Ja, also mir geht's ähnlich. Ich war jetzt nie Riesenfan. Ich hatte nie Bettwäsche von Quentin Tarantino. Ich bin nicht auf eine Sache stolz, bin dann darauf. Nein, aber ich würde auch sagen, Reservoir Dogs ist immer noch sein bester Film. Und ich finde auch, das ist so diese Roh-Variante von auch so seinem Stil. Und danach würde ich auch sagen, hat es nicht mehr so dieselbe Schlagkraft gehabt wie da. Ich finde, ich liebe, würde ich auch schon sagen, Inglourious Basterds. Ich finde, das ist auch so seine so Handwerk sein rundester Film und vor allem auch ein Film, der sehr viel Spaß macht und damit auch so Tabus bricht, einfach weil das in diesem Genre über Nationalsozialismus und diese Zeit einfach so was extrem Postmodernes ist. Und ich finde, das hat ihn dann auch, also er hat seinen Platz immer in dieser so Ahnengalerie von Regisseuren auf jeden Fall verdient. Aber ich muss auch sagen, dass er dann alleine so von den Zahlen her für mich nicht so viele Filme gemacht hat, die das den S-Status rechtfertigen. Und ich persönlich auch eigentlich gar nicht so viel mit seiner Art von so Gewaltästhetik was anfangen kann. Deswegen ist er für mich leider ein B-Regisseur.
Ich würde mich da auch mit einordnen. Also es ist halt ne, auch wieder was Persönliches, wie zum Beispiel bei mir mit Denis Villeneuve auch. Ja, also das Ding ist auch, es regt mich so auf, was er mit seinem 10. Film halt jetzt die ganze Zeit so macht, dass er das so aufschiebt und so die ganze Zeit so alle anteast und ich bin so ganz, ich mache ihn doch einfach oder scheiß auf deine Regel, mach doch einfach mehr als 10 Filme, so wirklich und ja. Also ich werde mir den anschauen, wenn er rauskommt, aber Hype ist halt auch für mich persönlich mittlerweile echt nicht mehr da.
Und ich sag jetzt auch mal was hier, ich glaube, dass es für viele auch echt schwer ist, sich einzugestehen, dass halt einfach Quentin Tarantino seit The Hateful Eight keinen guten Film mehr gemacht hat. Also so seit halt Hateful Eight hat es angefangen für mich und Once Upon a Time in Hollywood. Dieser Film hatte so viele Längen und ich glaube schon, dass natürlich auch, ich verstehe, er hat einen Kultstatus, aber es ist halt dann immer schwerer, glaube ich, so jemanden dann zu kritisieren, auch wenn man gute Gründe hat. Aber ja. Vielleicht seht ihr das anders.
Das stimmt. Aber haut uns generell auch mal euer Ranking in die Kommentare.
Voll, also wirklich, ich finde das richtig spannend, mal zu erfahren, wie generell die ganzen Namen so gerankt werden würden.
Voll.
Weißt du, wer nach Quentin Tarantino noch fehlt?
Mhm.
Stanley Kubrick.
Ja.
Ein Mann, von dem ich auch kein farbiges Bild gefunden habe. Über den, ich weiß, es gibt ein Bild von ihm in Farbe. Das habe ich mal gesehen, hat er eine Brille auf. Ja, dieser Mann hat einen meiner Lieblingshorrorfilme inszeniert, und zwar The Shining. Jonas stimmt nicht damit überein. Er mag The Shining ja nicht, er findet das Buch ja besser. Aber hat keinen Geschmack.
Jonas ist ja eh so ein Stanley Kubrick-Hater. Also ich glaube, es geht ihm so ähnlich mit Stanley Kubrick, wie es mir mit Denis Villeneuve geht.
Ja, ja, er hat ja auch schon häufiger gesagt, wenn er jetzt hier wäre, schwöre, er würde wahrscheinlich ihn auf B packen oder sogar C. Wer weiß. Ihr werdet es dann vielleicht in der Zukunft mal sehen. Für mich ist aber Stanley Kubrick, ja, ich weiß, es ist auch so immer lame, sowas zu sagen, was halt alle sagen, aber es stimmt auch. Also ich finde Stanley Kubrick hat auch so eine perfekte Filmografie für mich. Eyes Wide Shut, hallo. Also ich finde wirklich, dieser Film ist für mich so, hat so viele Ebenen. Und das ist so Filme machen, wo jeder Shot irgendeinen Zweck dient. Und alles hat ist geplant und ist so zentriert. Und oh, ich finde, da geht mir einer ab. Also ich muss sagen, ich liebe einfach die Filme von Stanley Kubrick. Said no one ever. Aber trotzdem ist er für mich ein S-Tier.
Ja, ich bin auch basic und gehe damit. Das ist für mich, also so, er hat auch wirklich keinen schlechten Film, weil auch bei ihm, wenn man auch persönlich bei manchen nicht mitgeht, ist es bei ihm aber immer noch zu 100%, oh mein Gott, das ist insane, was du da gemacht hast. Ja. Also ich finde auch, für mich ist 2001 so der Sci-Fi-Film schlechthin und es macht einfach auch ultra Spaß, diese Filme zu gucken. Ich hätte jetzt auch nochmal Bock, so im Winter rum auch nochmal Eyes Wide Shut zu gucken, glaube ich.
Ey, ich kann es so empfehlen. Ich habe den auch letztens nochmal gesehen und dann nochmal eine kurze Obsession. Also bei mir ist bei Stanley Kubrick-Filmen, wenn ich die gucke, habe ich kurz nochmal so eine Hyperfixierung auf seine Filme und will dann mir 1000 Essays darüber angucken. Und ich finde, das schaffen auch so wenige, weil ich die schon so oft gesehen habe teilweise und ich dann immer noch interessiert bin an der Art und Weise, wie er Filme geschaffen hat. Und ich finde, das ist ja das beste Kompliment, was man geben kann.
Ich finde auch sowohl bei Stanley Kubrick als auch bei David Lynch ist man so richtig traurig, dass sie wirklich tot sind, weil ich hätte gern einfach jetzt in diesem Moment würde ich gerne einen neuen Stanley Kubrick-Film sehen oder einen neuen David Lynch-Film. Ich glaube, das ist so richtig krass und es fällt mir auch gerade auf, es sind halt wirklich sehr viele tote Menschen auf S-Tier.
Ja, stimmt. Also ich meine, das zeugt ja irgendwie davon, dass auch vieles dann noch mal so nachjähren kann, so ein bisschen wie bei Van Gogh. Also ich meine, Stanley Kubrick ist ja schon Zeit seines Lebens S-Tier geworden und er hat das zum Glück auch noch mitbekommen, genauso wie David Lynch. Aber ja, ich finde auch, es ist bei Stanley Kubrick, denke ich mir auch immer so, er wurde uns zu früh genommen. Ja. Er hätte noch so viele Hammerfilme inszenieren können. Dazu muss man aber auch sagen, er wäre auch ein großes Arschloch am Set. Wir kennen alle die ganzen Videos von The Shining und dem Produktionsprozess. Ich glaube, die Schauspielszene freut sich, dass es jetzt heutzutage nicht noch...
Ich glaube, Shelley Duvall würde das nicht so einordnen.
Wahrscheinlich nicht, obwohl sie ja auch immer sehr viel Respekt ihm gegenüber gezollt hat. Aber da frage ich mich dann auch immer, wie ehrlich das ist.
Ja.
Der nächste Platz ist Clint Eastwood. Wir nähern uns dem Ende und vielleicht auch dem unteren Ende dieser Liste.
Ja, Clint, was...
Was würdest du Clint sagen, wenn du ihn treffen würdest, Lenny?
Ich würde sagen... Rente, mach mal. Ganz ehrlich, musste ich doch jetzt auch nicht so abrackern, immer am Set... Das ist auch viel, das ist anstrengend, das wird mir auch mit 25 Jahren, wäre mir das schon zu viel. Mach mal, wirklich, also ja. Piano, so Füße hoch, hast du verdient.
Ja, checke, also ich muss sagen, Clint Eastwood, ich weiß, niemand ist wahrscheinlich jetzt schockiert, ist für mich ein, kann man mich mit jagen, Regisseur, ich persönlich kann nichts mit seinen Filmen anfangen, ich weiß, Gran Torino, aber ist es ein guter Film? Aber es ist halt einfach nicht was, so wo ich denke, er verkörpert für mich so eine Vision, wo ich einfach hinterstehe. Ich finde auch, dass er so immer sehr, sehr generische Figuren schreibt, die auch immer so einem männlichen Pathos innewohnt. Und ich finde, dass American Sniper ist einfach ein Propagandafilm. I said what I said. Ist es für mich persönlich einfach ein D-Regisseur, aber ich sehe total ein, dass er trotzdem auch was kann und dass er irgendwie ein Name ist.
Ich glaube, bei ihm ist es auch so, da liegen auch, also der hat natürlich auch so erbarmungslos gemacht, was ich einen richtig guten Western finde. Und ich glaube, bei ihm verschwimmt aber auch sehr viel von Sachen, in denen er mitgespielt hat. Und wo er aber gleichzeitig nicht Regie geführt hat, weil da sind die Grenzen so häufig schwimmt und er hat in sehr vielen Sachen nur mitgespielt, aber nicht Regie geführt. Und bei manchen hat er ja Regie geführt und mitgespielt. Also ich habe ein Gefühl, bei ihm hat man auch nicht mehr dann so den direkten Durchblick, wo er wirklich explizit auch Regie geführt hat. Und er hat in den letzten 10 Jahren halt auch einfach wirklich, also Müll, muss man auch wirklich sagen, sowas wie Cry Macho oder sonst
irgendwie. Und so Jura Number 2 war ja auch sowas, wo man, also sich die Geister scheiden können, aber was denn?
So ein Schnarchfest.
Ja, genau. Und ich finde auch, dass er, ja, also ist einfach nicht meins, aber ich finde auch, wie wäre es für dich? Also wo würdest du ihn einordnen?
Du, ich fühle mich da unten wohl bei dir. Alles klar. Pack mich da auch mal hin. Ich muss ehrlich sagen, so, also ich da, also der muss jetzt wirklich, also sein nächster Film muss wirklich so crazy gut sein, damit ich da irgendwie nochmal, ich habe auch keine, also ich habe auch keinen Bock, die Sachen so aus den letzten Jahren so nachzuholen, weil ich höre von allen immer so, Alper, der gibt sich die ja auch immer noch gerne, weil er ja so auch ein Fable für Clint Eastwood hat, aber er sagt doch jedes Mal, das war's nicht.
Ja, Drew Number Two fand er ja auch richtig mies.
Ja, und deswegen habe ich dann auch nie Bock, die Sachen so nachzuholen und das ich weiß nicht, ob das da auch nochmal besser wird, aber hey.
Ja, ja, ist ja auch voll okay, ne, so hat jeder sein Ding und Clint Eastwood ist nicht unseres, aber wie sieht's denn aus mit Chloe Zhao?
Chloe Zhao.
Chloe Zhao, mal wieder eine Regisseurin, die ist ja auch in aller Munde in letzter Zeit, die ist ja auch gefühlt für jeden ihrer neuen Filme für einen Oscar nominiert. Ich finde, dass sie mit Hamnet auch wirklich einen Film inszeniert hat, der einer meiner Lieblingsfilme der letzten paar Jahre ist. Ich finde aber auch sowas wie Nomadland hat mich schon auch fasziniert, aber nicht so weit überzeugt, dass ich denke, der Film ist flawless. Trotzdem würde ich sagen, dass sie schon so eine Regisseurin ist, die man einfach auf so dem Schirm haben sollte für die nächsten paar Jahre und dass ihre Oscar Nominierung immer extrem verdient waren. Deswegen wäre sie für mich aber eher zwischen B und A.
Same. Also ich finde, sie hat schon, sie kann inszenieren. Eternals können wir uns inhaltlich drüber streiten, was es war. Der sieht unfassbar gut aus und ist es für mich so der bestaussehendste Marvel-Film überhaupt. Hat dann halt nur die große Schwäche Drehbuch und ich glaube, da ne, trifft halt auch natürlich sie schuld. Ne? Sie hat auch mitgeschrieben, aber ich glaube, so da ist auch dieses große Marvel-Konglomerat schuld dran. Und ansonsten würde ich halt auch sagen, so ey, die sollte man wirklich auf dem Schirm haben. Ich mag The Rider sehr, ich mag Hamnet sehr, Nomadland finde ich ganz gut. Hat aber auch hier sind da ein paar Sachen, wo ich so nicht mit d'accord gehe. Aber ich würde auch sagen, die sollte man auf dem Schirm haben. Und ich freue mich immer, wenn sie noch was macht. Aber ich bin noch nicht so auf dem Level so, boah, ich mag sie so gerne, dass ich mir jeden Film unbedingt, dass ich so meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass der richtig, richtig gut wird.
Ja, verstehe ich voll. Also bist du ähnlich bei B und A unterwegs?
Genau.
Okay, alles klar. Dann, wir nähern uns langsam aber sicher, nein, wir nähern uns zu dem letzten Platz. Ich brauche gar nicht mehr teasen. Das ist nämlich, ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, weil es gibt einen Mann, der hier noch nicht verwendet wurde. Und zwar The Last Man Standing. The Last Man Standing. Christopher Nolan. Christopher Nolan, Danny.
Sag du doch.
Ich soll anfangen. Okay, alles klar. Ich habe
ein Video über Christopher Nolan gemacht.
Ich habe ein Video über Christopher Nolan gemacht, genau.
Kann ich dir auch gerne noch anschauen.
Ja, schaut euch das gerne mal an. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich werde hier immer falsch verstanden auf diesem Kanal, weil ich glaube, weil viele, ich habe gesagt, Oppenheimer hatte für mich Schwächen. Und ich glaube, deswegen denken viele, ich bin kein großer Christopher Nolan-Fan, aber das stimmt gar nicht. Ich finde nämlich, dass Christopher Nolan sehr viele gute Filme gemacht hat. Sehr viele, sehr gute Filme. Und Prestige, finde ich, ist der beste von ihm. Ich finde aber auch, dass ich Memento liebe. Alleine da die Schnitttechnik hat auch Geschichte geschrieben, berechtigt. Und er ist ja auf jeden Fall kein nischiger Regisseur mehr. Aber ich finde das voll toll, dass er Filme inszeniert, die was wagen und dass er viel Budget mittlerweile dafür hat. Und Odyssey, der jetzt im Sommer rauskommt, da graut es mir ein bisschen vor, weil ich dann irgendwie griechische Mythologie liebe und auch die Zeit liebe und ich einfach Angst habe, dass das vielleicht so ein bisschen so hollywoodisiert wird. Aber das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Fass, das man öffnen kann, was ich nicht tun werde. Aber trotzdem finde ich, immer wenn man Christopher Nolan-Film schaut, weiß man, dass man extrem geile Visuals sich reinzieht und dass da auch jemand hintersteht, der Filme machen liebt und der eine Vision hat. Und deswegen würde ich sogar Christopher Nolan zwischen S und A einordnen.
Finde ich solide.
Okay.
Ja, ich würde bei allem mitgehen. Ich finde, das ist ein Regisseur, der kann Optik. Es sieht alles extrem gut aus. Und das ist für mich auch immer noch so ein Punkt. Ich mag Oppenheimer echt nicht so gerne. Aber das, was er visuell macht, das ist einfach wirklich krass. Und das Ding ist so, bei ihm, ich merke, dass er nicht mehr mit seinem Bruder zusammenarbeitet. Ich finde so die besten Filme von ihm, wo ich sagen würde, das ist ein richtig gutes Gesamtwerk, weil das Drehbuch auch stimmt, hat er zusammen mit seinem Bruder Jonathan Nolan gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, seitdem er das alleine macht, er kann einfach nicht so gut schreiben und vor allem Frauenfiguren leiden da so ein bisschen drunter.
Das stimmt.
Das hat mir, ist bei Oppenheimer extrem aufgefallen. Und Tenet fand ich auch eher schon so Und Odyssey graut es mir auch sehr vor. Also ich habe auch Filme von ihm, die ich wirklich, wo The Dark Knight ist ein 10 von 10 Comicbuch-Verfilmung. Also da kann man nichts anderes sagen. Ich liebe auch Inception. So, es ist, Interstellar lässt mich so ein bisschen kalt, aber das ist auch wieder was Persönliches wie bei Denis Villeneuve. Aber ich gehe da auch mit. Also es ist ein starker Typ. Und für mich hat er dann A auf jeden Fall verdient. Für mich ist es nicht S-Tier, weil er hat wirklich so ein paar Schwächen und er hat immer sehr viel Optik, aber sehr oft hat er auch nicht so ein richtig gutes, rundes Gesamtpaket.
Ja, jetzt wo du das sagst, gehe ich auf jeden Fall auch auf A so runter, weil ich finde auch, was heißt runter, es ist immer noch die zweitbeste Kategorie, weil ich finde nämlich auch, dass er so ein bisschen so dann doch mehr Filme, weil Dunkirk fand ich jetzt auch nicht so krass gut. Und ich finde auch, dass er immer mit dieser Show und dem Spektakel auch extrem überzeugt. Aber genau, was so Figurenschreiben angeht, das war ja auch einer der größten Kritikpunkte bei Tenet. Und da bin ich auch damals mitgegangen. Obwohl ich auch trotzdem immer noch Tenet-Fan bin. Eigentlich hätte ich mal Bock, so einen Podcast allein nur über Tenet zu machen, weil bei dem hier Imposter-Spiel, was wir letztens auf unserem Kanal gemacht haben, checkt das doch auch mal aus, habt ihr nämlich auch schon so Tenet gehatet. Und ich war so, wow, ich finde, das ist so ein Film, der mich sehr lange noch gut beschäftigt hat. Mhm. Positiv, positiv. Boah, ja.
Weiß ich nicht. Also da, lass es mal machen.
Okay.
Gut, ich möchte gerne deine Punkte auf jeden Fall hören.
Ja.
Vielleicht überzeugst du mich auch.
Ja, ey, ich habe schon mal gehört, ich habe gute Überzeugungskraft. Vielleicht haben wir euch auch überzeugt mit unserem Regie-Ranking. Es ist vorbei. Es war sehr schön. Marius hat nichts eingeordnet, aber ich sag hier einfach mal, sein Lieblingsregisseur ist Clint Eastwood. Und wen er richtig hasst, aber ist Alfred Hitchcock.
Ja, und auch David Lynch, glaube ich, mag der gar nicht.
Ja, genau, der mag David Lynch nicht.
So.
Stanley Kubrick. Ich habe ihn letztens noch sagen können, Stanley Kubrick ist übelst überbewertet.
Fange
ich auch mal hier unten hin. Ja, und Quentin Tarantino liebt er auch noch.
Ja, ja. Genau. Art hier. Richtig taffe Filme.
Marius, wenn du nicht mit uns übereinstimmst, dann musst du halt einfach mal diese Liste nochmal machen und
Find ich gut.
Dich reinwaschen.
Finde ich gut. Aber er hat auch schon so, hat uns ein paar Sachen gesagt, wo er auch sehr dolle mitgehen würde. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal zu machen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Xenia. Vielen lieben Dank fürs Vorbereiten.
Gar kein Problem.
Sehr, sehr sweet.
Ich fand es auch richtig toll. Ich freue mich voll, wenn diese Liste vielleicht der Anfang von eine Reihe sein kann. Wer weiß.
Eine
Reise in die Regie. Sollen wir zu den Filmstarts kommen?
Gehen wir zu den Filmstarts.
Let's go.
Starts der Woche.
Ja, es geht um Schafe.
Ja, wir zwei Schlafschafe.
Boah. Du bist auch wie so ein Schaf gekleidet.
Okay.
Nein, I'm sorry, nur auf so ein weißes.
Boah, bist du gerade zu Miranda Priestly geworden? Du bist auch aus wie eine Ziege. Okay, Lenny.
Nein, aber du hast jetzt so ein weißes Oberteil an und darunter so ein schwarzes Langarm-Shirt und das sieht halt.
Wie ein Schaf aus.
Ja, sieht aus wie ein Schaf.
Okay.
So.
Gut, ja, ich.
Und jetzt will ich noch was sagen: Schafe sind meine Lieblingstiere.
Oh, okay, dann nehme ich das als Kompliment.
So, ne? Finde ich, ich hätte gerne auch irgendwann Schafe. Das ist so mein. Ich muss so sagen, ich habe diesen
Glenn. In deiner Kölner Wohnung.
In meiner Kölner Wohnung. Peter steht irgendwann vor meiner Tür. Und
es riecht auch jetzt schon so. Spaß. Sorry, ich wollte nur Payback für das Schafkommentar.
Okay. Ich habe.
Glenn Kill, ein Schafskrimi.
Richtig, das ist eine Buchadaption von einer beliebten Whodunit-Reihe aus der Sicht erzählt von Schafen. Und das ist auch eine deutsche Buchreihe, nämlich geschrieben von Leonie Swann. Und Glenn Kill, ein Schafskrimi, ist der erste Teil und der wurde jetzt umgesetzt von Amazon. Und der wird auch im Streamingdienst erscheinen, aber er startet erstmal im Kino, nämlich diese Woche. Und es geht um einen Hirten, nämlich George Hardy, gespielt von Hugh Jackman, und der stirbt plötzlich. Er wurde anscheinend ermordet und seine Herde an Schafen muss nun diesen Fall lösen.
Who done it?
Richtig. Soll ich sie sagen?
Nee. Ich möchte den Film unbedingt noch sehen. Ich finde, dass der Trailer mich sehr überzeugt hat. Sprechende Schafe, check. Mhm. Süße Musik im Hintergrund, check. Mhm. Hugh Jackman, Doppelcheck. Und
du als Hugh Jackman Fan
ich hollere im Kino. Das kann ich dir versprechen. Und ich finde, dass das ist so ein Film, den man gerade, da habe ich auch in, hier auf Instagram schon auf unserem Kanal drüber geredet, den man früher so geguckt hat in der Schule, weißt du, so vor den Ferien und dann war der Lehrer so, ach, den habe ich hier noch bei mir rumliegen und dann ist das so ein richtig geiler Film, der dich so unterhält und der dir Spaß macht und der dich berührt. War das so, Lenny?
Ich finde auch, weirdly hat er so richtigen 2000er-Vibe, weil ich finde, das ist so ein Film, der den so in den 2000ern jemand so mit sprechenden Tieren und sonst irgendwas und da würde ich auch mitgehen. Ich finde, der punktet vor allem durch die Schafe. Also die Schafe sind toll, die sind auch sogar echt gut animiert. Ich finde auch, oft regt man sich über CGI im Kino auf. Aber ich finde, das hat so richtig, richtig gut funktioniert. Ich habe den Film auf Deutsch geguckt, was mich anfangs eigentlich so voll aufgeregt hat. Aber Anke Engelke und Bastian Pastewka sprechen hier so die zwei Hauptschafe. Und die machen einen fantastischen Job. Och, ich finde, den kann man auch sehr, sehr gut auf Deutsch gucken. Mhm. Im Original hört man dann noch Bryan Cranston mit oder Bella Ramsey. Also auch wirklich sehr packed im Original. Ich finde, auf Deutsch hat der auch sehr, sehr gut funktioniert. Und mir hat dieses Dorf einfach sehr viel, sehr gut gefallen. Also atmosphärisch ist der wirklich richtig gut. Und ich habe die letzten 20 Minuten durchgeheult. Und das macht wirklich was mit einem dieser Filme. Das große Problem, was ich an diesem Film sehe, ist das Whodunit. Also es ist halt wirklich so ein sehr lamer Fall, muss ich sagen. Also es ist wirklich so ja, Stangenware und auch irgendwie ja so an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Und ich finde wirklich so, das ist so die größte Schwäche von diesem Film. Und es ist so traurig, weil es ja wirklich so mainly ein Whodunit ist. Und wenn dann der Fall echt nicht überzeugt, hat mich das so ein bisschen abgeschreckt. Aber wirklich diese Schafe, diese Geschichte von den Schafen, das ist das Tollste. Für mich, ich habe ihm jetzt so, würde ihm so 6 von 10 Punkten geben.
Oh, okay. Schade.
Aber
ich meine, vielleicht, also ich will dir das jetzt gar nicht ausreden, weil offensichtlich ist das ein valider Kritikpunkt, aber vielleicht ist der Film ja dann so, nicht der Fokus liegt so richtig darauf, sondern eher auf diese süße Atmosphäre und auch die Beziehung oder sowas oder dieser emotionale Faktor, der dann bei dir ja offensichtlich gezogen hat.
Hat er auch. Also ich glaube, eigentlich würde ich auch auf so eine 7 bestimmt hochgehen und ich würde ihn auch nochmal gucken, aber ja, ich finde das, es wahr. Auf jeden Fall packt euch auf jeden Fall Taschentücher ein. Also die letzten 20 Minuten drücken die da ordentlich auf Gas.
Ich habe richtig Bock, mal so zu flennen nochmal im Kino. Deswegen werde ich da diese Woche reingehen.
Richtig.
Was noch im Kino startet, ist Palästina 36. Das ist ein großes Kontrastprogramm. Da hat Regie geführt Annemarie Yassir. Und im Cast mit dabei sind Robert Aramayo, Hiam Abbas, Kamel Al-Bascha oder Yasmin Al-Masri. Und es geht um da eine Geschichte, die in Palästina der 30er Jahre spielt. Es geht um einen jungen Mann, der zwischen seinem Heimatdorf und der Stadt hin und her gerissen ist, weil sich dort auch ein Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft ausbreitet. Und ich habe so einen Artikel über diesen Film gelesen, dass er versucht, so eine Art historische Lücke zu füllen. Es gibt da aber auch schon Kritik, weil man ja dem Film auch ein bisschen vorwirft, nicht ganz historisch akkurat zu sein. Wie so häufig bei Historienfilmen. Genau, wir haben den nicht gesehen, deswegen können wir das jetzt nicht bewerten, aber der startet auf jeden Fall am Donnerstag. Außerdem startet auch noch Rivals, die zweite Staffel. Ich weiß nicht, ob du von der Serie mal was gehört hast, Lenny.
So am Rande. Ich weiß nur, dass David Tennant mitspielt und David Tennant ist fantastisch.
Ja, David Tennant hat auch eine ziemlich busy week, weil Good Omens Staffel 3, meine ich, startet auch diese Woche auf Amazon Prime, also ist schon am Mittwoch gestartet. Und ja, David Tennant spielt in Rivals mit. Ich habe die Serie leider auch noch nicht gesehen, aber ich finde, der Plot klingt ganz spannend. Es spielt im England in den 80ern und erzählt von einer Rivalität zwischen zwei so TV, also so Fernsehpersönlichkeiten in Großbritannien und die sind Nachbarn. Da dachte ich nämlich auch, Franz Nein. Obst kann ja mal vorbeikommen. Ich habe wirklich diese Serie nur reingeschrieben für diesen Franz Obst-Gag. Eine Rahmenhandlung für diesen Podcast. Ach,
stark.
Für alle Rivals-Fans, ihr könnt euch die zweite Staffel auf Disney Plus anschauen.
Okay.
Ab sofort.
Das wird gemacht. Ich will auf jeden Fall jetzt hier nochmal kurz ein riesengroßes Podcast-S-Tier-Ranking machen und Xenia auf ein S-Tier packen, weil diese dieses Rahmending war, das war ultra strong.
Hört doch auf.
Wenn ihr denkt, dass dieser Podcast S-Tier ist, dann gebt uns doch gerne eine gute Bewertung auf allen Plattformen und folgt uns doch gerne. Das hilft uns sehr und würde uns freuen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ob wir dieses S-Tier-Spiel nochmal machen werden, das liegt an euch. Schreibt mal gerne, ob das geil war.
Ja, schreibt das.
Dankeschön.
Macht's
gut. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Ja, mein Name ist Desodog. Ihr seid hier in Kreuzberg, 36.
Dennis Kuspert war nicht nur als Rapper Desodog bekannt, sondern später auch als Terrorist Abu Talha al-Almani.
An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
Ich bin Azadeh Peshman und wie der Gangster-Rapper von den Kreuzberger Straßen zum IS nach Syrien kam, erzähle ich im Podcast Deso, der Rapper, der zum IS ging. Hört jetzt rein.
Das war ein Podcast von Funk.